Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Feminist Anti-War Resistance Hamburg über Reproduktivität in Russland. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Die Tageszeitung Neues Deutschland berichtete im April von neuen Maßnahmen in Russland, um gegen die sinkende Demografie vorzugehen. Teilweise noch minderjährige Schülerinnen werden mehrere hunderttausend Rubel von russischen Kommunen versprochen, wenn sie jung schwanger werden. Mit dieser Kampagne soll schnellere Familienplanung gefördert werden und das Bild von jungen Gebärenden wieder zurechtgerückt werden. Was hinter der sogenannten demografischen Sonderoperation steckt und inwiefern diese Kampagne dem feministischen Frauenbild und der Selbstbestimmung von Frauen in Russland schadet, darüber sprach Radio Korax Halle mit Liuba Zacharova, einem queer-feministischen Aktivist und Teil des feministischen Antikriegswiderstands, kurz FAR. Davon unabhängig organisiert Liuba Zacharova auch regelmäßig Vorträge über feministischen und ökologischen Aktivismus und den Kampf gegen patriarchale Propaganda. Der Beitrag stammt vom April dieses Jahres.
Ja, auf den ersten Blick erscheint das russische Vorhaben auch als ein tolles Angebot für junge Mütter. Wenn man als junge Frau schwanger wird, bekommt man eine finanzielle Unterstützung von der Kommune, in der man selber lebt. Dieses Angebot reiht sich ein in mehrere Vorhaben. Kurzer Zusammenriss. Ende letztes Jahres begann es zunächst mit der zentralrussischen Region Oryol, wo beschlossen wurde, allen StudentInnen mit russischer Staatsangehörigkeit bei Geburt eines Kindes 100 Rubel, also knapp 1000 Euro, auszuzahlen. Ende März wurde die Regelung auf minderjährige Schülerinnen ausgeweitet, weil in Russland viele bereits mit 17 Jahren ihr Studium beginnen. Nach und nach zogen mehr Kommunen mit und mittlerweile sind es insgesamt 40 Regionen, die solche Unterstützungsangebote für Frauen haben. Und dazu kommt aber auch noch mehr. In der Region Rasan können schwangere Studentinnen per sozialem Taxi subventioniert zu ihrer Uniprüfung gefahren werden. Und teilweise wurden die Zahlungen für den Mutterschaftsurlaub auf bis zu 235.000 Rubel erhöht, was ungefähr 2.400 Euro entspricht. Also Summen, die doch einiges bedeuten können. Vor diesem Hintergrund vielleicht direkt an dich als erste Frage. Wie liest du selber als queer-feministischer Aktivist diese Maßnahme?
Das ist eine gute Frage. So, für mich ist die kommunale Unterstützung für junge, schwangere Mädchen natürlich ein schwieriges Thema, weil einerseits ist Hilfe wichtig, besonders in Krisenzeiten. Aber hier, das geht oft nicht wirklich um Selbstbestimmung oder echte Unterstützung. Es geht um Kontrolle und darum, junge Menschen in traditionelle Rolle zu drängen. In Russland wird das immer schlimmer. Der Staat arbeitet eng mit Kirche, Unternehmen und dem Militär zusammen, um konservative Werte durchzusetzen. Seit dem Krieg gegen die Ukraine nimmt die Repressionen stark zu. Auch die Politik rund um Schwangerschaft und Geburt wird vom Staat als Waffe benutzt. Seit Frühling 2025 sehen wir viele neue Maßnahmen, die den Zugang durch Verhütung und Verarbeitung erschweren. Offiziell geht es um Gesundheitsschutz, aber es wirklich geht um Zwang, Manipulation und Kontrolle über Körper der Frau. Zum Beispiel, es gibt dokumentierte Fälle wie den von Elisabeth in Karelien, in denen Schwangerschaften bei Unterschallungssuchungen absichtlich übersehen oder Arbeitungstermine so lange hinausgezögert werden, bis Medikamenteneingriffe nicht mehr möglich ist. In der Region Nizhny Novgorod verlieren Kliniken ihre Lizenzen, weil sie Arbeitungen durchführen. Sie müssen nun jede Arbeitung melden mit Begründung. Das natürlich macht Angst. Und statt Ehe zu schützen, gibt es der Staat Geld, das wir heute sprechen, damit junge Mädchen schwanger bleiben. Und ich glaube, es gibt aber keine begleitende Hilfe und Aufklärung, nur Geld. Das ist kein Schutz, sondern das ist Druck auf die jungen Menschen, früher Mutter zu werden. Neue Gesetze auch wollen außerdem sogenannte Arbeitungspropaganda bestrafen mit bis zum 200.000 Rubel Strafe, das ist hoher als für junge Frauen. Nur ganz selten, wie in Hantemansinsk zum Beispiel, werden solche Gesetze gestoppt. In so einem System muss man jede kommunale Unterstützung genau hinterfragen. Ist sie wirklich für die Betroffenen da oder ist sie Teil eines Systems, das Kontrolle ausübt? Echte Unterstützung braucht Zugang zu Informationen, das Recht auf Entscheidung und körperliche Selbstbestimmung. Alle andere ist Zwang verpackt als Fürsorge. Das ist meine Idee.
Das ist also schon eine ganz klare Einordnung für das Ganze. Einer der Punkte, die dabei vielleicht auch noch interessant sind, ist auch die historische Parallele. Also zumindest der Redakteur vom Neuen Deutschland, Evgeny Kasakow, verurteilt die Forderung von der Bildungsministerin, ist es, glaube ich, Abteilungsleiterin im Bildungsministerium, Discoabende an Schulen wieder verstärkt einzuführen, damit dort Jugendliche im Alter von 17 und 21 Jahren dann auch ein Verständnis von sich selbst als Keimzelle der Gesellschaft entwickeln können, anstelle Single zu bleiben oder vor allem natürlich auch das Kriegen von Kindern abzulehnen. Und das erinnert ja auch an diese spätsowjetischen Zeiten mit einer Förderung von traditionellen Familiengründungen, zumindest in einer gewissen Weise. Inwiefern siehst du da Parallelen zwischen diesem sowjetischen Frauenbild und der heteronormativen Familie, die in diesen politischen aktuellen Forderungen in Russland auszumachen ist?
Ich würde sagen, dass Russland nutzt ganz bewusst und aggressiv das alte Bild der Frau als Mutter, Hüterin der Familie und Trägerin dieser traditionellen Werte. Und diese Rückkehr aus Nostalgie für sowjetische Zeit, das ist nicht nur eine Idee, das ist eine Strategie. Der Staat will durch dieses Frauenbild mehr Kontrolle über die Bevölkerung bekommen, besonders in einer Zeit, in der autoritäres System instabil kann sein. Es gibt viele Beispiele, die diese Entwicklung zeigen. Zum Beispiel neue Gesetzvorlagen wollen sogenannte Arbeitsplatzpropaganda unter Strafe stellen. Das bedeutet, wer sich öffentlich für Arbeitsrechte einsetzt, könnte Geldstrafe bekommen. Das ist nicht nur Ärzte, sondern auch Feministen oder ganz normale Frauen, die wollen sagen, ich möchte kein Kinder mehr. Und Arbeit wird in der offiziellen Sprache nicht als Recht gesehen, sondern als persönliche Versagen. Das ist sehr wichtig. Politikerinnen machen absurde Vorschläge, zum Beispiel eine Steuer für kinderlose Menschen, das klingt ähnlich mit sowjetischer Zeit, oder auch Kampagnen, in denen Frauen Miniröcke tragen sollen, um die Geburtenrate zu steigern. Selbststimmen Lebenswegen werden verurteilt. Stattdessen wird das konservative Frauenbild als patriotische Pflicht dargestellt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche spielt hier auch eine wichtige Rolle. Das war nicht der Fall in sowjetischer Zeit, weil russische orthodoxe Kirche war sozusagen verboten. Aber gerade diese Kirche organisiert Filme, Schulungen und sogenannte Familientage, die antifeministische und andere Botschaften verbreiten. Zum Beispiel in Frauenklinien sieht man jetzt schockierte Darstellungen, Gummibabys mit Mützchen, Hände, die einem Embryo halten, alles um Frauen emotional unter Druck zu setzen. Manche Frauen sollen diese Modelle sogar mit nach Hause nehmen, um über den Wert des Lebens sozusagen nachzudenken. Auch in Schulen wird Druck gemacht. Filme wie Die Wahl oder Die Brief der Mutter werden Schülerinnen gezeigt, oft ohne Zustimmung der Eltern. Diese Filme stellen Embryonen als sprechende Kinder dar und wirken die Dokumentationen sind aber in Wirklichkeit Werkzeuge der Manipulation und staatliche Propaganda. Auch Ärztinnen werden geschult, um Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern. Die Stiftung Frauen für das Leben, das ist offizielle NGO in Russland, sie bringen ihnen bei, wie man Patienten überreden kann, nicht abzutreiben. Solche Redestrategien werden inzwischen in der medizinischen Ausbildung im Matzenlein eingesetzt. Und wie absurd und brutal diese Kampagne ist, zeigt auch ein aktueller Fall. Auf einem Vaterkongress in Russland haben Männer Präsident Putin gebeten, sie vor feministische Gruppen, ich glaube vielleicht wie uns als Feminist Anti-War Resistance, zu schützen. Diese angeblich vom Westen sozusagen unterstützten Feministinnen werden laut ihnen Frauen zur Scheidung ermutigen und ihre Kinder wegnehmen. In dieser Propaganda werden Feministinnen als gut organisierte Profis dargestellt. Leider, das ist nicht so. Ich würde sagen, dass ich würde sehr gerne, dass wir haben sehr viele Hilfe von alle Organisationen, aber die Familie zerstören wollen. Das ist nicht nur frauenfeindliche Idee, das ist die gezielte Angst- und Hasspropaganda vom Staat gegen feministische Aktivisten. Sogar Menschen, die bewusst keine Kinder wollen, so das heißt Child-Free People, die Child-Free-Bewegung, werden nun angegriffen. Es gibt öffentliche Beschämung und die Diskussion über Strafen und es gibt auch Strafen für die Förderung von Kinderlosigkeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Internet sage, oh, ich möchte kein Kind, Kinder sind sehr schlecht für mich zum Beispiel, ich will gar keinen. Das bedeutet, ich kann eine Strafe bekommen für diese Idee.
Das heißt also, insgesamt sehen wir hier eigentlich auch einen großen Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, die dazu gedrängt werden sollen, Kinder zu kriegen. Gleichzeitig ist es ja aber schon auch so, dass jetzt diese finanziellen Zahlungen, die Menschen dann kriegen, die schwanger werden, aber auch so Vorstöße wie, dass junge Mütter nicht wegen schlechter Noten exmatrikuliert werden können oder dass es auch gesonderte Lehrpläne für studierende Mütter geben soll, dienen ja schon auch dazu, in einer gewissen Weise das leichter zu machen, wenn man sich für ein Kind entscheidet. Inwiefern sind da auch progressive Ansätze bei diesen Anstößen überhaupt zu sehen?
Ich glaube, ja, staatliche Unterstützung, sei es finanziell, medizinisch oder sozial, kann für viele Menschen eine echte Hilfe sein. Manche erleben Leistungen wie Schwangerschaftsgeld, Geburtskliniken oder Familienzentren als sinnvoll. Gerade in armen Regionen kann das sehr wichtig sein. Aber wir müssen auch über die Bedingungen sprechen, die mit dieser Unterstützung verbunden sind. In der Realität sind viele dieser Hilfe nicht für alle zugänglich. Meistens bekommen sie nur die Menschen, die dem staatlichen Bild der guten Mutter entsprechen, heterosexuell, verheiratet, ruhig und am besten politisch angepasst. Wer davon abweicht, zum Beispiel queere Personen oder alleinte Leute, bekommen oft keine weniger Unterstützung. Und der Staat übersieht oder ignoriert bewusst, dass gute Lebensbildungen viel wichtiger wären als ideologische Kontrolle oder diese Lampsam von Geld. Was Menschen wirklich hilft, ist ein friedliches Leben, soziale Sicherheit, Bildung und echte Gleichstellung. Stattdessen setzt der Staat auf Angst und Armut, besonders für junge Mädchen. Schwangerschaft wird zu einer Mitte des Bevölkerungspolitik gemacht, was ist ganz nicht gut ist. Und der Staat nennt das Hilfe, aber in Wirklichkeit ist es ein Tauschgeschäft. Ein bisschen Geld im Jetzt, Umgrenzung Kontrolle über das ganze Leben eines jungen Menschen. Und das ist sehr interessant, dass auch in Russland gibt es Leute, die Politikerinnen, die sagen, dass diese Hilfe ist nicht nötig, dass diese Idee ist sehr gefährlich. Wie zum Beispiel die russische Abgeordnete Ksenia Koratschewa. Sie sagt, wir wollen nicht die Naivität von Kindern benutzen, um die Demografie zu verbessern. Wenn ein Kind ein anderes Kind zur Welt bringt, das ist eine Tragödie. Und doch wird genau das offiziell politisch gemacht. Das heißt, auch in Russland gibt es auch Politiker, die sagen, diese Idee, dieser Druck auf reproduktive Rechte für Frauen, das ist schlecht. Das heißt, das ist so schlecht gerade, dass es gibt auch Politiker, die sagen das offen. Und ich glaube, es steht ein System, in dem junge weibliche Körper als Agentum des Staates behandelt werden, nicht als freie, selbstbestimmte Menschen.
Ist es nur als kurze Nachfrage auch etwas, was Menschen isolieren kann? Also gerade sowas wie gesonderte Lehrpläne, was die auch gesellschaftlich einfach isoliert in dieser Rolle als Mutter?
Ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass es gibt eine Idee in Russland, dass du bekommst eine Mutter und dann Hilfe kommt vorbei. Das heißt, es gibt diese Sätze, Dalbuchseiko, Dastolujoiko. Man kann das übersetzen als, du bekommst ein Kind und das bedeutet, du bekommst automatisch Unterstützung. Das heißt, wir müssen nicht nur über die Geld sprechen, weil diese kleine Summe, das ist nicht genug zu ein Kind. Aber das ist auch wichtig zu denken über, was kommt später. Und die medizinische Hilfe, die keine Information über reproduktive Rechte, das kann sehr gefährlich sein. Das heißt, wenn wir sprechen über keine reproduktive Information für Studenten, für medizinische Leute. Das bedeutet, die Sicherheit und die Gesundheit von Frauen kann sehr gefährlich bekommen in Russland. Das heißt, ich glaube, junge Frauen, wenn sie haben zum Beispiel Depressionen oder andere Probleme oder ihr Mann ist am Krieg gerade, sie muss dann Hilfe bekommen, richtige Hilfe. Nicht nur sagen, oh, du bist gerade eine Mutter. Das bedeutet, du musst alles automatisch verstehen.
Und dann ein bisschen Geld kriegen, sozusagen als Einzige.
Ja, genau. Ja.
Der Krieg ist gerade schon mal ein gutes Stichwort. Die Feminist Anti-War Resistance, FAR, ist ja das Netzwerk, in dem du auch aktiv bist und über 30 Ländern und vielen Städten auch innerhalb Russlands sich erstreckt und sich auch formiert hat eigentlich im Kontext vom russischen Angriff auf die Ukraine und auch schon die Krim-Besetzung vor über 10 Jahren. Die ja auch sehr vorbildhaft für russische FeministInnen stehen. Also gerade russische FeministInnen waren ja auch eine der ersten Gruppierungen, die diese politischen Aktionen der Putin-Regierung verurteilt haben und Widerstand dagegen organisiert haben. Nur mal kurz um Kontext für was dieses Feminist Anti-War Resistance eigentlich ist, hier zu liefern. Um nämlich jetzt einmal nachzufragen, wir haben schon deine Einschätzungen zu dieser Politik gehört. Wie unterscheiden sich Reaktionen innerhalb auch des Netzwerkes? Also was gibt es da an verschiedene Reaktionen auf diese aktuelle Reproduktionspolitik der russischen Kommunen?
Ich glaube, bei FAR sind wir ganz klar gegen die Politik der russischen Staat, wenn es Reproduktionsrechte geht. Ich glaube, für FAR ist sehr wichtig zu sagen, dass Reproduktionsrechte, das ist wichtig nicht nur für Leute, die haben gar kein Kinder, sondern auch für Mütter. In Russland, das ist auch so, dass Reproduktionsrechte wichtig ist für Mütter, die haben jetzt ein Kind oder zwei Kinder. Möchte kein mehr. Das ist auch wichtig zu sagen, für diese Leute Unterstützung zu haben, weil sie schätzen ihre Situation und vielleicht verstehen, dass sie können gar kein mehr Kinder haben. Und wir lehnen die sogenannte Geburtfreundlichkeitspolitik ab, die vor allem junge Frauen und Mädchen unter Druck setzen, Kinder zu bekommen und ihnen Sicherheit, Frieden oder ein würdevolles Leben für sich und ihre Kinder zu garantieren. Diese Politik ist, wie habe ich gesagt, keine Hilfe. Ich glaube, deshalb kämpfen wir für das Recht auf Arbeitabung, für die Entkriminalisierung aller Formen von Elternschaften und für Anerkennung von queeren Leuten auch in Russland. Und einer unserer wichtigen Slogans heißt «Sam vayuj, sam rajai» auf Russisch und auf Deutsch. Das bedeutet, wenn du Krieg führst, dann gebär auch selbst. In dieser Idee wollen wir zeigen, der Widerspruch im Staat auf. So, Männer werden an die Front geschickt und Frauen sollen gleichzeitig still und gehorsam Kinder bekommen. Mit diesen Kampagnen beobachten wir, wie Reproduktionsrechte in Russland abgebaut werden. Wir unterstützen lokale Initiativen, machen Missstände sichtbar und kämpfen für körperliche Selbstbestimmung. Wir haben auch eine Petition gestartet, um auf reproduktive Freiheit aufmerksam zu machen. Obwohl wir als unerwünschte Organisation in Russland eingestuft werden und unter ständiger Zensur stehen, informieren wir weiter, besonders Frauen, über ihre Rechte. Das ist nicht einfach, weil freie Medien und feministische Bildung werden unterdrückt. Wir sind das heißt, arbeiten mit uns sehr gefährlich sein kann. Aber wir geben unser Bestes, damit die Information weitergeben. Unsere Arbeit geht über Russland hinaus. Wir sprechen auf europäischer Ebene, zum Beispiel in der EU. Leider sehen viele Institutionen Angriffe auf Frauenkörper nicht immer als Menschenrechtsverletzung. Anders als bei Angriffen auf Politikerinnen und unsere Journalistinnen. Aber wir wissen, es ist ein Teil derselben patriarchalen Gewalt in Russland und überall sonst. Also ich glaube, für uns reproduktive Gerechtigkeit ist kein Nebenthema. Sie ist eine Front des Widerstands.
Und eine Front, die ja auch weit in queerfeministische Politik aus verschiedenen Aspekten weitergetragen wird. Da kam jetzt gerade schon auf, dass die Umstände, unter denen ihr Kritik üben könnt und aufklären könnt, sehr schwierig sind. Wie groß sind eigentlich die Handlungsspielräume für feministische und auch antinationalistische Perspektiven, gerade auch in Bezug auf Thema Reproduktivität in Russland gerade eben? Welche Kritikräume gibt es da noch?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil der Raum ist sehr eng, ob wenn wir sprechen über feministische Stimmen oder Stimmen, die Nationalismus und Xenophobie in Russland kritisieren wollen, weil ich glaube, Feministinnen in Russland fast Extremisten so genannt, die koloniale und indigenous Bewegungen sind gerade Terroristinnen. Das heißt, Raum ist eng. Auch alle queere oder trans oder LSBTI-Organisationen sind gerade Extremisten. Das heißt, queer-feministisches Leben in Russland existiert weiter, aber oft im Verborgenen. In kleinen Gruppen, sicheren Chat, informellen Netzwerken, in Alltag Widerstand. Es gibt weiterhin mutige feministische und queere Initiativen, die rechtliche Hilfe geben, Unterstützung bei Krisen anbieten und sichere Orte schaffen, aber der Druck wird größer. So, Sichtbarkeit ist gefährlich geworden. Ich glaube, es gibt nur ein paar Organisationen, die machen das offen. öffentlich, aber viele andere machen das nicht offen, öffentlich. Einige Räume können wir noch öffentlich gestalten, zum Beispiel unsere feministischen Online-Clubs bei Feminist Anti-War Resistance. Dort lesen wir gemeinsam queere Texte, tauschen Erfahrungen aus und bilden Unterstützungsgruppen. Diese Orte sind sicher, weil wir machen Sicherheit ein wichtiges Thema in unseren Online-Clubs. Nur das für Bildung da, das ist auch überlebenswichtig. Wir nennen die Namen unserer Gruppe in Russland nicht mehr öffentlich, zum Beispiel nicht, weil es sie nicht gibt, sondern weil unsere Name als ungewünschte Organisation in Russland zu Gefahr werden kann. Die Bedrohung durch Strafverfolgung ist auch real, aber solange Menschen sich umeinander kümmern, Wissen teilen und gemeinsam Widerstand leisten, leben diese Räume weiter. Aber für uns ist es sehr wichtig zu sagen, dass Widerstand kann sehr kreativ und sehr anderes sehen, wie zum Beispiel hier in Deutschland, wann Leute können zu öffentlichen Demonstrationen gehen. Und FAR ist ein Beispiel dafür, wie traditioneller Aktivismus funktioniert, durch Solidarität, Gemeinsamkeit, Lernen und radikale Zärtlichkeit. Ja, das ist meine Antwort.
Ich würde noch einmal auf die Staatsebene sozusagen zu sprechen kommen wollen, weil ja durchaus auch die Logik, die hinter dieser Förderung oder Finanzierung von jungen Müttern steht, ist ja eine Staatslogik, die sich mit Bevölkerungswachstum beschäftigt und sagt, okay, wir als Nationalstaat müssen jetzt ein Bevölkerungswachstum anregen, damit es wieder mehr Menschen gibt, die in diesem Staat arbeiten können, Steuern zahlen und irgendwie wirtschaften in irgendeiner Form und auch in Kriege ziehen. Logischerweise auch. Also da setzt natürlich Russland genau diese Narrative. Jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, ein Staat könnte auch in Verantwortung stehen, diesem Frauenbild entgegenzuwirken und stattdessen sich für Frauen einzusetzen im Sinne eines selbstbestimmten Lebens. An welchen Stellen würdest du den Staat genau in dieser Verantwortung eigentlich sehen, im Gegensatz zu dem, was er jetzt tut?
Ein Staat, der sagt, er schütze das Leben, muss auch Verantwortung für die Menschen übernehmen, die Leben geben, also für Gebärdende. Und zwar nicht nur während der Geburt, sondern auch davor und lange danach. Das bedeutet Zugang zu ehrlicher, nicht zensierter Aufklärung, gewaltfreie medizinische Versorgung während der Geburt und Kinderbetreuung, das nicht mit Scham, Kontrolle und Ausschluss verbunden ist. Aber in der Realität ist diese Verantwortung oft nur Schein in Russland. Und leider auch in anderen Ländern wird Unterstützung oft als Vorwand genutzt, um Druck auszuüben und moralische Regeln durchzusetzen. Wenn Menschen keine echte Alternative haben, keine Wahlmöglichkeiten, keine Freiheit, dann ist das keine Unterstützung, sondern Zwang. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen, denn in Russland gibt es keine Hilfe für Frauen, die haben Gewalt erlebt in Familie, weil das ist nicht, das war dekriminalisiert und wir sehen gerade, dass Leute gehen von Krieg zu Hause sozusagen und sie sind manchmal sehr aggressiv und sie sind sehr gefährlich für junge Frauen und für alle Frauen. Wir haben das gesehen, wenn einem Mädchen, das ist Triggerwarning, aber einem Mädchen 15 Jahre, sie war getötet von einem Soldat, weil ich weiß nicht warum, weil er möchte so. Und dann, es gibt keine Kriminalisierung für diese Situation. Das heißt, wenn du in Familie sind und dein Mann ist sehr aggressiv, du kannst nichts dagegen machen, du musst nur da überleben. Das heißt, es gibt keine Schutze das Leben. Echt. Es gibt nur Schutze von dieser Idee von Reproduktion und dass wir als Nation muss große sein.
Und das bringt uns jetzt ganz zurück zum Anfang vom Thema eigentlich und mich zu der Frage, was wäre eigentlich deiner Meinung nach ein guter und feministischer Ansatz, um junge Gebärende in der Schwangerschaft zu unterstützen, zum Beispiel auch, um ihnen dann auch ein Studium zu erleichtern in dieser Situation?
Meine Antwort ist zuerst die beste Idee und die beste Situation für alle Leute in Russland, dass Putin den Krieg zu Ende bringt. Ich glaube, das ist die erste Idee, dass Freiheit und Frieden, das ist die beste Situation für alle Leute in allen Ländern. Ein feministischer Ansatz beginnt mit einer einfachen Wahrheit. So, nicht jede Schwangerschaft ist gewollt. Nicht jede Geburt ist sicher und nicht jede Landschaft passiert freiwillig. Das heißt, alle Leute müssen frei in Russland sein, nicht nur patriarchale Mädchen, heterosexuelle Frauen, sondern alle queere Leute, alle Leute, die wollen offen etwas dagegen Politik sagen oder alle Leute, die wollen Journalisten sein. Und das heißt, gut unterstützen, weil gerade Staat kann Kinder von Leuten, die etwas gegen Politik sagen, zur Stadt geben und nicht für diese Leute in Familie bleiben. So, das heißt, gute Unterstützung heißt Zugang zur Verhütung, Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbruch, Zugang zur gewaltfreien Geburtshilfe, unabhängig von Einkommen, Herkunft, Gesellschaft und Staatsbürgerschaft. Es bedeutet auch Gemeinschaft aufbauen in deinem Elternsein, nicht einsam macht, wo Sporung nicht normal ist. Wir brauchen Netzwerke der Solidarität, geteilte Kinderbetreuung, materielle Unterstützung und Zeit zum Ausruhen. Und auch dieses Gesetz, das Hassverbot in Russland, gibt es auch dieses Gesetz, Hass gegen queer Leute, gegen ethnische Leute, aber Xenophobie und Homophobie in Russland geht es weiter und geht es schlechter, ehrlich gesagt. So, Mutterschaft darf nicht Werkzeug von Nationalismus oder Kontrolle sein. Sie darf ein möglicher Lebensweg sein, aber niemals ein erzwungener.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview mit Ljuba Zacharova, queerfeministischer Aktivist von der Feminist Anti-War Resistance Hamburg, über Reproduktivität und die sogenannte demografische Sonderoperation in Russland. Das Interview wurde im April dieses Jahres geführt.